Korruptionsverdacht gegen Asylbeamte. Klicken jetzt die Handschellen. Im heutigen Schwerpunkt geht es um Trump und die Mullers. Ein Krieg wird immer wahrscheinlicher. Und ein Fachmann sagt 3 auf 1, es geht auch um Groß-Israel. Und im Interview des Tages, nach dem Antifa-Prozess in Berlin, spricht nun der Anwalt. Er sagt, das Urteil ist ein Signal für noch mehr Gewalt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zum drohenden Krieg um den Iran kommen, zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Dienstag. Aufenthaltstitel gegen Geld. Wegen dieses Verdachts ermittelt die Bielefelder Justiz nun gegen mehrere Mitarbeiter der dortigen Ausländerbehörde. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft gegenüber dem WDR. Insgesamt 4 Personen wirft die Anklagebehörde unter anderem Korruption vor. 2 der Verdächtigen sollen direkt bei der Stadt Bielefeld arbeiten. Bei den beiden anderen soll es sich um einen Dolmetscher und einen der Kunden handeln. Sollten die Vermutungen der Justiz zutreffen, hätte sich das Geschäft für die 4 Komplizen durchaus gelohnt. Mindestens 60.000 Euro soll die Gruppe mit dem Verkauf sogenannter Niederlassungserlaubnisse eingenommen haben. Dabei handelt es sich um einen unbefristeten Aufenthaltstitel, der eigentlich nur bei Erfüllung strenger Erfordernisse, wie etwa dem Nachweis von Sprachkenntnissen und einer geregelten Arbeit vergeben werden darf. In mindestens 15 Fällen gehen die Behörden von einem widerrechtlichen Verkauf solcher Titel aus. Beobachter schätzen aber, dass die bekannten Fälle nur die Spitze des Eisbergs darstellen und dass das Phänomen nicht auf Bielefeld beschränkt ist. Christian Pilnacek galt als einer der mächtigsten Beamten im österreichischen Justizministerium und wurde politisch der ÖVP zugerechnet. Am 20. Oktober 2023 wurde sein Leichnam in einem Seitenarm der Donau gefunden. Die Ermittler legten sich rasch auf Suizid als Todesursache fest. Doch nur wenige Wochen später tauchten geheime Tonaufnahmen auf, die den Fall in einem neuen Licht erscheinen lassen. Darin beklagte sich Pilnacek über wiederholte Interventionen und Einflussnahmen der ÖVP auf die Justiz. Mehrfach sei die Volkspartei mit dem Wunsch an ihn herangetreten, laufende Verfahren gegen ÖVP-Politiker zu stoppen oder zu entschärfen. Besonders brisant, nur einen Tag vor seinem Tod soll Pilnacek um einen Gesprächstermin bei FPÖ-Chef Herbert Kickl ersucht haben. Thema seien Missstände im Justizministerium gewesen. Vor diesem Hintergrund werden inzwischen sowohl die offizielle Todesursache als auch der Ablauf der Ermittlungen zunehmend angezweifelt. Kritiker sprechen von offenen Fragen, Ungereimtheiten und einem auffälligen Mangel an Transparenz. Am morgigen Mittwoch beginnt nun ein von der FPÖ initiierter parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek. Welches Ziel dieser verfolgt, erläuterte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker heute in einer Pressekonferenz.
Wir verfolgen das Ziel, das wir von Haus aus eigentlich schon definiert haben. Wir wollen mögliche Vertuschungsaktionen durch die ÖVP aufklären. Wir wollen die allfällige politische Einflussnahme herausarbeiten, so sie stattgefunden hat. Wir wollen eine Analyse struktureller Machtmechanismen, Stichwort der tiefe schwarze Staat, der mich persönlich und uns Freiheitliche ja schon seit einigen Jahren beschäftigt. Und was wir jedenfalls auch sehen wollen ist, welche informellen Netzwerke gibt es, welche politischen Einflusskanäle gibt es und welche institutionellen Schutzmechanismen greifen, wenn die ÖVP den Eindruck hat, dass man ihr zu nahe kommt.
Nach dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz wollen die Grünen in der deutschen Hauptstadt nicht mehr über die Täter sprechen. Das geht aus einer internen Kommunikationslinie der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus hervor, die der Berliner Zeitung vorliegt. Darin heißt es wörtlich, nicht TäterInnen-Ermittlungen in den Mittelpunkt ziehen. Stattdessen hätten die Grünen, so das Papier, ein strategisches Interesse daran, dass die Debatte beim regierenden Bürgermeister hängen bleibt. Gemeint ist der CDU-Politiker Kai Wegner, der wegen seines Verhaltens nach dem Anschlag in die Kritik geraten war. Warum die Grünen diese Sprachregelung ausgeben, bleibt offen. Entweder will die Partei linksradikale Täter aus der öffentlichen Debatte heraushalten oder sie setzt gezielt auf Angriffe gegen Wegner, um im beginnenden Wahlkampf zu punkten. In Berlin wird im September ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Die Grünen dürften Teil der nächsten Regierung sein. Das Amt des regierenden Bürgermeisters ist für sie jedoch gegenwärtig außer Reichweite. Der Iran steht erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit und wieder auch im Visier der USA. Seit Ende Dezember gibt es neue Proteste in der Islamischen Republik. Für Aufsehen sorgten zuletzt diese Bilder von Donald Trump an Bord seines Regierungsflugzeuges. Dort drohte er offen mit einem militärischen Eingreifen. Kurz darauf sprach Trump zwar auch von einem möglichen Deal, Beobachter halten das jedoch für ein mögliches Ablenkungsmanöver. Während die Drohungen früheren Krisen gleichen, hat sich der offizielle Anlass geändert. Dieses Mal begründet Washington sein Vorgehen nicht mit dem Atomprogramm, sondern mit Gewalt gegen Demonstranten. Zugleich bietet sich der frühere Kronprinz des Iran, Reza Pahlavi, immer offener als neuer politischer Führer des Landes an. Meldungen über ein Treffen mit Trump erwiesen sich als verfrüht. Jedoch verfügt Pahlavi über Verbindungen in die US-Politik und er wird erkennbar von Israel unterstützt. Was tatsächlich im Iran geschieht, ist kaum überprüfbar. Die Behörden kappten Internet- und Telefonverbindungen offenbar vollständig. Diese Bilder einer staatlichen Nachrichtenagentur zeigen ein Regierungsgebäude in der Stadt Fasa. Zu sehen sind starke Polizeipräsenz und geschlossene Geschäfte, ein indirektes Eingeständnis einer angespannten Lage. Der Iran-Experte Shakir Mohammad Gu warnt, die Situation könnte jederzeit eskalieren.
Wir sind in einer entscheidenden Phase. Der Konflikt zwischen USA und Iran hat sich in den letzten 2 Jahren massiv zugespitzt, von Verlieren des Achse des Widerstandes bis hin zu einer militärischen Auseinandersetzung, die 12 Tage gedauert hat, bis hin zu offenen Bekenntnis von Präsident Trump, dass er das System mit jeglichen Mitteln stürzen will. Das ist jetzt quasi der Peak dieser Entwicklung, die wir sehen. Allerdings die Protestbewegung, wie Sie sicherlich selber auch wissen, die war 2008 bei weitem stärker und dauerte auch länger. Das heißt, nur beschränkt auf die Protestbewegung, würde ich sagen, gibt es keine Anzeichen dafür, dass nur dadurch, dass das System stürzen würde.
Nach seiner Einschätzung waren zuletzt in mehreren Großstädten jeweils hunderttausende Menschen auf der Straße. Dennoch sei die Bewegung kleiner als 2008 und allein wohl nicht stark genug, das System zu stürzen. Die totale Abschaltung aller Kommunikationskanäle bezeichnet er als beispiellos. Das bedeutet, das System der Mullahs ist sich der drohenden Gefahr offenbar bewusst. Droht eine größere Eskalation? Die Signale aus Washington richten sich längst nicht mehr nur gegen Teheran. In der Nacht auf Dienstag schrieb der US-Botschafter bei der UNO Mike Waltz auf X: China hat seit Jahren 90% des illegalen iranischen Öls gekauft. Bemerkenswert daran ist zweierlei. Die USA erklären damit den Handel souveräner Staaten für illegal und bekräftigen damit ihren Anspruch auf imperiale Vorherrschaft. Und sie ziehen China offen in einen möglichen Konflikt mit dem Iran hinein. Nur Stunden zuvor hatte Waltz Stellvertreterin Tammy Bruce sogar in Frage gestellt, ob Washington noch an einem Frieden in der Ukraine interessiert sei, nach neuen russischen Angriffen auf das Energienetz.
In einem aussichtsreichen Moment, der allein dem beispiellosen Engagement von Präsident Trump für den Frieden weltweit zu verdanken ist, sollten beide Seiten nach Wegen zur Deeskalation suchen. Stattdessen riskiert Russland, den Krieg auszuweiten und weiter zu verschärfen. Diese Angriffe machen die Forderung nach Frieden lächerlich. Eine Forderung von höchster Bedeutung für die Welt und für Präsident Trump.
Auch im Nahen und Mittleren Osten könnte die Iran-Krise zum Zündfunken werden. Dort stehen sich zwei fragile Machtblöcke gegenüber. Auf der einen Seite der Iran und einer seiner letzten Verbündeten, die Houthi im Nordwesten des Jemen. Auf der anderen Seite Israel, der islamistisch regierte Teil Syriens und als neuer Aufmarschraum das mit Israel verbündete Somaliland. Kurdische Selbstverwaltungsgebiete in Nordsyrien und der zersplitterte Süden Jemens spielen außenpolitisch bislang keine Rolle. Die frühere Regierung von Bashar al-Assad hingegen war ein zentraler Partner Teherans. Droht nun eine militärische Neuordnung der gesamten Region? Ja, sagt Shakir Mohammad Gu.
Sicherlich. Ich meine, es gibt ja die Bestrebung von Groß-Israel, die jetzt auch seit einigen Monaten allen bekannt sind, aber schon seit mehreren Jahrzehnten verfolgt werden. Und eines der wesentlichen Ziele ist, Staaten, die für Israel gefährlich werden könnten, zu spalten. Seien es Libyen, angefangen hat es mit Libyen. Das sind jetzt mittlerweile drei Staaten und keiner weiß, wer regiert wo. Das gleiche gilt mittlerweile für Syrien, für Libanon. Das sind ja komplette Failed States mittlerweile. Und genau das ist der Wunsch, zumindest für alle Staaten, die für das Existenzrecht Israels gefährlich werden könnten, als auch für die Ambitionen der USA in der Region, solange es Erdöl und Erdgas gibt. Sollte es kein Erdöl und Erdgas geben, werden sich die USA natürlich einfach da zurückziehen und es wird die nicht die Bohne interessieren, was den Mittleren Osten angeht. Allerdings haben sie halt einen gemeinsamen Nenner und das ist einmal Groß-Israel, die Bestrebungen, die Nationalstaaten zu schwächen und sie zu zerkleinern und zu spalten und für die USA an die Erdölquellen ranzukommen.
Im vollständigen Interview mit Shakir Mohammad Gu geht es auch um die Frage, wer nach den Mullahs im Iran regieren könnte und weshalb Moskau und Peking schweigen. Mehr dazu unter www.auf1.tv. Der Streit um das Kopftuch war 2022 ein Auslöser der Proteste im Iran, die damalige Bewegung wieder aktiv. Es geht also auch um die Rolle der Frau, zumindest auf der Straße, etwa bei kurdischen Demonstrantinnen. In der Geopolitik der Mächte dienen Frauenrechte dagegen fast immer als Vorwand für imperiale Einmischung. Historisch war der Iran für seine Kaiserinnen bekannt, die oft als bildschön beschrieben wurden. Eine von ihnen lebt noch, Farah Diba. Sie spielt jedoch keine Rolle auf der politischen Bühne. Ihre Tochter Farahnaz lebt vollkommen zurückgezogen. Über sie gibt es praktisch keine Informationen. Die Tochter von Reza Pahlavi, sie heißt Noor, äußert sich gelegentlich im Sinne der Woken-Ideologie. Ambitionen auf eine politische Rolle sind jedoch zumindest öffentlich nicht bekannt. Wie in jedem geopolitischen Konflikt bildet Auf1 alle Positionen ab, ohne sich mit einer davon gemein zu machen. Dazu fühlen wir uns den Zuschauern gegenüber verpflichtet. Wenn Ihnen dieser Ansatz, dieser ausgewogene Ansatz etwas wert ist, fördern Sie unsere Arbeit durch eine kleine Spende. Unter www.auf1.tv/unterstützen. Im Schweizer Kanton St. Gallen sorgt eine geplante Gesetzesänderung für heftige Kritik. Eine Revision des Gesundheitsgesetzes sieht vor, dass der Kanton im Fall einer sogenannten Notlage eine Impfpflicht verhängen kann. Konkret heißt es im Entwurf, der sich auf das Epidemiegesetz und die vom Volk beschlossene Corona-Gesetzeslage stützt. Der Kanton darf eine Notlage ausrufen und Impfungen für obligatorisch erklären. Wer sich weigert, dem drohen Bußen von bis zu 20.000 Franken. Kritiker sprechen von einer klammheimlichen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Sie warnen zudem vor einem Dammbruch. Sollte St. Gallen diesen Weg gehen, sei es nur eine Frage der Zeit, bis weitere Kantone nachziehen und am Ende eine landesweite Impfpflicht folgt. Noch ist das Gesetz nicht rechtskräftig. Der Entwurf befindet sich bis 16. Januar in der Vernehmlassung. Danach könnte der politische Prozess Fahrt aufnehmen. Wer für die AfD-Bundestagsfraktion arbeitet, muss dies womöglich auf ehrenamtlicher Basis tun, denn bei der falschen politischen Gesinnung könnte ihm das Gehalt gestrichen werden. Entsprechende Pläne gehen aus einem Rundschreiben der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hervor, was der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann auf seinem Ex-Profil veröffentlichte. Danach strebt Klöckner eine Gehaltssperre für Mitarbeiter an, denen bereits wegen vermeintlicher Sicherheitsbedenken ein Hausausweis oder ein IT-Zugang verwehrt wurde. In der Vergangenheit war das etwa bei dem Islamkritiker Michael Stürzenberger der Fall. Klöckner begründet ihren Vorstoß wie folgt, Zitat: Wer eine Gefahr für das Parlament darstellt, darf nicht faktisch vom Parlament bezahlt werden. Wer eine solche Gefahr darstellt, bestimmt die Bundestagsverwaltung freilich selbst. Baumann weist die Pläne gegenüber Auf1 scharf zurück. Was Frau Klöckner anstrebt, ist faktisch eine weitere Benachteiligung der AfD im Parlamentsbetrieb. Baumann wies ferner darauf hin, dass es sich bei Einschätzungen durch den Verfassungsschutz nicht um unabhängige Beurteilungen handle. Er kündigte Rechtsmittel an, sollten die Pläne umgesetzt werden. Noch handelt es sich nur um eine politische Absicht, doch schon bald könnte die Gehaltssperre Realität werden. Auf 1 hat bei sämtlichen Fraktionen zu ihrer Positionierung nachgefragt, doch bis Redaktionsschluss keine Antworten erhalten. Die Wirtschaftskrise in Deutschland nimmt kein Ende. Doch wie schlimm es wirklich ist, werden die Bürger in Zukunft nicht mehr ohne weiteres erfahren. Das Statistische Bundesamt kündigte am Montag an, seine Berichtspraxis zur Zahl der Insolvenzen stark einzuschränken. In der Pressemitteilung heißt es wörtlich, mit dem Berichtsmonat Dezember 2025 stellt das Statistische Bundesamt die Veröffentlichung vorläufiger Angaben zu den Regelinsolvenzen ein. Diese beruhen zwar nicht auf amtlichen Statistiken, werten dafür aber die Einzelmeldungen sämtlicher zuständiger Gerichte aus. Zwar werden weiterhin Zahlen veröffentlicht, aber eben erst in der endgültigen Fassung, einige Monate später. Beobachter sehen darin eine fragwürdige Verschleppung der politischen Debatte. Ein Blick auf die jüngsten Zahlen könnte diese These erhärten. Danach sind im Dezember 2025 die Regelinsolvenzen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15,2% gestiegen. Wie berichtet wurde dem Auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer der Presseausweis des österreichischen Kuratoriums für Presseausweise entzogen. Als Begründung wurden angebliche Verstöße gegen den Ehrenkodex der österreichischen Presse genannt. Konkret wird Huemer vorgeworfen, mit einem Auf-1-Kommentar zum Zusammenhang zwischen Kriminalität und Migration gegen den Passus, Zitat, Schutz vor Pauschalverunglimpfungen und Diskriminierung verstoßen zu haben. Zudem beanstandete das Kuratorium auch Beiträge auf Huemers privatem Telegram-Kanal. Er selbst sieht darin eine selektive Anwendung des Ehrenkodex. Als Beispiel verweist er auf ein öffentliches Posting von Claudia Giegler, der Geschäftsführerin des Kuratoriums, auf der Plattform X. Dort kommentierte sie den Wahlsieg von Donald Trump im November 2024 wörtlich: Ein schlimmes Wahlergebnis, Lüge, Ignoranz und Egoismus siegen, Gewalt und Revanchismus regieren, die Demokratie schafft sich selber ab. Würden dieselben Maßstäbe konsequent angewendet, so Huemer, müsste auch dieses Statement als Verstoß gegen den Ehrenkodex beanstandet werden. Gleichzeitig betont Huemer, sowohl die Perspektive von Frau Giegler als auch meine Perspektive sollten in einer Demokratie ohne nachteilige Konsequenzen für journalistische Berichterstattung vertretbar sein. In Österreich entzieht man kritischen Journalisten die Presseausweise, in Deutschland landen sie sogar vor Gericht. Ab Mittwoch muss sich der Chefredakteur des Deutschlandkuriers, David Bendels, wegen der Verwendung eines satirischen Memes über die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor Gericht verantworten. Auf 1 wird vor Ort für sie berichten. Im April 2024 versuchten mehrere Linksextremisten, einen Angehörigen der rechten Kleinpartei Der Dritte Weg an seiner Wohnung zu überfallen, unter anderem mit einem Hammer. Doch Leander S. setzte sich mit einem Messer zur Wehr und konnte die Angreifer in die Flucht schlagen. Nun liegt das Urteil vor. Die beiden Antifaschisten Kolja B. und Konrad E. wurden wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Im Interview des Tages erläutert Matthias Bauernfeind, Rechtsanwalt von Leander S., warum dieses Urteil zu gering ausfällt und welche Gefahr durch Linksextremismus in der Bundesrepublik ausgeht.
Hier haben wir den Herrn Rechtsanwalt Bauerfeind. Sie sind der Vertreter des Nebenklägers S. Heute kam es zur Urteilsverkündung gegen, man muss ja noch sagen, gegen die mutmaßlichen Straftäter Herrn B. und Herrn E. Wie ordnen Sie denn überhaupt diese Urteilsverkündung ein, gerade in einer Zeit, wo Linksextremisten, auch da muss man sagen, mutmaßliche Linksextremisten, die kritische Infrastruktur mit einem Anschlag lahmlegen? Das Urteil ist ja, glaube ich, 1 Jahr und 6 Monate auf Bewährung ausgesetzt. Also wie bewerten Sie dieses Urteil?
Ja, also das Urteil ist natürlich sehr milde ausgefallen für die Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft hatte tatsächlich eine Freiheitsstrafe von über 3 Jahren gefordert. Das wäre aus meiner Sicht auch mindestens tat- und schuldangemessen gewesen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Angreifer hier sehr feige und sehr kriminell und mit hoher krimineller Energie agiert haben. Das Gericht hat sich hier sehr zurückgehalten, hat auch einige Dinge gewürdigt, die ich so nicht ganz nachvollziehen kann. Aber letztlich gehen sie davon aus, zum Beispiel, dass sie die Stichverletzungen bei meinem Mandanten nicht klar den Tätern zuordnen können, obwohl hier zumindest auch mit der Verletzung in der Wade der Sachverständige sagte, dass er es für sehr unwahrscheinlich hält, dass er die sich selbst beigebracht haben könnte. Es trifft auch überhaupt nicht die Lebenserfahrung aus meiner Sicht, wenn man von Personen attackiert wird, die auf einem drauf sitzen, auf einen einschlagen und man wehrt sich da mit dem Messer, dass man sich dabei selbst in die Wade sticht, halte ich für absolut lebensfern. Aber das Gericht hat es so gewertet und hat sich hier maßgeblich zugunsten der Angeklagten positioniert, wobei man tatsächlich aber auch sagen muss, zumindest kam es zu einer Verurteilung.
Werden Sie sagen, es ist sehr milde ausgefallen. Haben Sie die Absicht, da jetzt in Berufung einzulegen als Nebenkläger oder lassen Sie das jetzt so stehen?
Das werden wir eingehend nochmal prüfen, werde ich dann auch mit meinem Mandanten besprechen. Aber ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend davon aus, dass wir da in Berufung gehen. Wie es die Angeklagten halten und wie es die Staatsanwaltschaft macht, muss man ja auch noch abwarten.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Urteil eigentlich nur... Ich würde jetzt mal vorsichtig ausdrücken, diese linke Justiz eigentlich widerspiegelt? Also ist das Staatsräson oder was ist Ihre Meinung dazu, warum es zu solch einem milden Urteil kam?
Naja, wie gesagt, man muss zumindest anerkennen, es wurde verurteilt. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Also wenn man hier von einer links geprägten Justiz spricht, das wohl auch nicht ganz zu Unrecht, muss man aber sagen, zumindest wurde verurteilt. Und ich denke schon, es ist auch wieder ein Signal an die linke Szene, dass sie sich sehr, sehr viel erlauben können und sehr, sehr viel rausnehmen können und eben nicht damit rechnen müssen, dass sie dafür hart bestraft werden, sondern eher, dass sie mit Nachsicht behandelt werden.
Es war ja auch ein dritter Straftäter, möglicher Straftäter im Gespräch. Man hat ja auch zugegeben, dass man zu dritt war. Was passiert jetzt mit dem dritten? Gibt es da irgendwelche Ermittlungen oder lässt man das einfach im Sande verlaufen?
Also da muss man dazu sagen, es gab definitiv mehr als drei Täter. Es muss mindestens einen vierten gegeben haben, weil eben dieses Action- oder Safe-Handy betätigt wurde. Bin ich vollkommen von überzeugt. Und dieses Gegenstück zu dem Action-Handy musste auch von einer Person außerhalb des Hauses betätigt werden, die meinen Mandanten ausgespäht hatte und den Attentätern dieses Signal gegeben hat, dass er jetzt am Hausflur ist, in das Haus eintritt. Man muss sich auch vorstellen, das ist ein Mehrparteienhaus, in dem mein Mandant wohnte. Und in diesem haben die sich verborgen gehalten. Das heißt, da hätte jeder zur Tür reingehen können. Und die wollten natürlich sicher gehen, dass sie nicht irgendwen Dritten, der da des Weges kommt, zusammenschlagen, sondern die wollten meinen Mandanten angehen. Und deswegen bin ich vollkommen davon überzeugt, dass auch eine vierte Person noch mindestens dabei war, die ihn ausgespäht hatte und ihnen die Meldung gegeben hatte. Zur dritten Person gibt es tatsächlich DNA. Allerdings weigert sich die Staatsanwaltschaft leider nachdrücklich, diesem Ermittlungsansatz nachzugehen. Ich habe der Staatsanwaltschaft dazu auch einen konkreten Schriftsatz gesendet, habe auch konkrete Personen benannt, bei denen man einen DNA-Abgleich aufgrund bestimmter Umstände vornehmen sollte. Die Staatsanwaltschaft hat sich darauf beschränkt zu sagen, die Nebenklage hat kein Antragsrecht und legt die Hände in den Schoß. Halte ich im Hinblick auf das Legalitätsprinzip und die Pflicht der Staatsanwaltschaft bei einem Straftatbestand, wenn es Ermittlungsergebnisse gibt, denen auch nachzugehen, für äußerst fragwürdig. Aber ist leider das momentane Vorgehen. Ob sich das in der Zukunft noch ändert, muss man abwarten.
Jetzt habe ich vorhin gehört, dass ja einer der Täter, zumindest behauptet er sei freigestellt. Gab es da gewisse, oder haben die Arbeitgeber da so ein bisschen reagiert? Ich meine, es gab ja Anfragen. Gab es jetzt wirklich Konsequenzen? Hatte man das irgendwie aus dem heutigen Prozess heraushören können?
Also der eine war ja Sozialarbeiter als Streetworker für Jugendliche. Auch ein bezeichnender Umstand, dass eine Person, die seit Jahren in der linksextremen Szene aktiv ist, hier in Berlin als Jugendarbeiter arbeitet, der wurde von seinem Arbeitgeber, der war befristet angestellt und diese befristete Vertrag ist jetzt ausgelaufen, der wurde nicht verlängert. nach seiner Angabe aufgrund der Öffentlichkeit des Verfahrens. Also hier auch nicht die Einsicht, dass vielleicht ein Linksextremist, der derartige Gewalttaten begeht, nicht die passende Person ist, um Jugendsozialarbeit zu leisten, sondern mehr so das Problem, dass die Sache öffentlich wurde und damit ein gewisser Druck auf den Arbeitgeber gegangen ist. Bei dem anderen Angeklagten ist es so, dass der wohl freigestellt wurde, das behauptet er zumindest. Wie sich da die konkrete Situation verhält, weiß ich nicht. Es kam auch nicht zur Sprache.
Ja, diese Tat ähnelt ja so ein bisschen den Taten der bekannten Hammerbande. Wir haben jetzt demnächst in Düsseldorf sogar einen weiteren Prozess gegen Mitglieder der Hammerbande. Inwiefern spielt denn die Hammerbande oder spielte die Hammerbande bei diesem Prozess eine Rolle?
Ja, also es drängt sich nahezu auf, dass hier ein Zusammenhang besteht. Die Staatsanwaltschaft hat leider auch hier keinerlei Strukturermittlungen, keinerlei Hintergrundermittlungen vorgenommen und hat sich dem Thema vollkommen verschlossen, dass obwohl wir hier im Vorgehen eine erhebliche Parallelität haben, das sieht man zum einen in dem Mitführen des Hammers, zum anderen aber auch in dem gesamten Vorgang. Also es ist immer so gelaufen bei der Hammerbande, dass die ein sogenanntes Scouts eingesetzt haben. Die waren mit Action-Handys versehen, genauso wie die Angreifer. Die Scouts haben dann die Opfer, die zuvor ausgespäht wurden, beobachtet, haben dann den Attentätern den Hinweis gegeben, hier, die sind jetzt am Ort des Hinterhalts, macht euch bereit für den Angriff. Daraufhin kam es dann jeweils zu den Angriffen. Es war immer auch eine Übersichtsperson dabei, die dann im Wesentlichen auch das Pfefferspray mit sich geführt hatte und die Aktion mit dem Wort Abbruch beendet hat. Und auch dieses Vorgehen war eins zu eins, dass das Vorgehen, wie hier mein Mandant attackiert wurde. Aber dennoch auch vor dem Hintergrund, dass einer der Angeklagten in den Jahren 2014 bis 2019 in Leipzig wohnte und zwischen der Hammerbande Mitglieder aus Leipzig und aus Berlin hatte und auch hier enge Verflechtungen standen, auch bei den Trainings und bei Übergriffen. Trotz dieser aller sich aufdrängenden Punkte legt die Staatsanwaltschaft hierzu die Hände in den Schoß und möchte lieber nicht ermitteln oder ermittelt lieber nicht. Ob sie es möchte, weiß ich ja nicht, aber es ist schon sehr fragwürdig, warum das nicht geschieht.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.